Tja, nicht jedes gesundheitliche Problem braucht eine Pille oder gar ein Antibiotikum. Und damit herzlich willkommen bei Gibt's da nicht auch was Natürliches, Frau Doktor? Ja, und heute, in dieser Folge, möchte ich mich mal den Tieren widmen, weil ich weiß, es gibt so viele Menschen, die Tiere genauso in ihre Familie aufgenommen haben wie alle anderen quasi. Und es gibt ja irgendwie nichts Schlimmeres, als wenn das eigene Tier leidet. Und deswegen ganz herzlich willkommen, Dr. Christiane Wander, naturheilkundliche Tierärztin aus Elsterberg.
Moin. Schön, dass ich da sein will.
Das freut mich auch. Sag mal, wie heißt denn ein Tierarzt, der mit anderen Verfahren heilt?
Es gibt in der Tiermedizin mehrere Zusatzbezeichnungen für Tierärzte, die auf diese Strecke hinweisen. Das ist einmal der Tierarzt mit der Zusatzbezeichnung Homöopathie, der mit der Zusatzbezeichnung biologische Tiermedizin und die Zusatzbezeichnung Akupunktur.
Ich frage in den Podcast-Folgen immer nach besonderen Heilerlebnissen. Also Momente, wo man sagt, also in dem Fall, wo du jetzt Tiere behandelt hast und erstaunt warst darüber, welche Wirkung mit wenig sozusagen du erzielt hast oder die dir besonders in Erinnerung geblieben sind. An was erinnerst du dich spontan?
Spontan erinnere ich mich an einen Fall der Homöopathie. Es waren Hunde, die nacheinander zu mir kamen. Kurzhaarige Hunde, große Hunde. Und der erste kam mit einem dicken Ordner an Befunden. Es ging um eine Hautkrankheit. Die haben praktisch das Fell verloren und haben gejuckt, sich gejuckt. Mhm. Und ich hatte einen Einfall. Ich weiß nicht mehr woher, aber ich hatte den Einfall und gefragt, wo kommen Sie denn her? Und es ist halt eine Gegend, nicht weit von meiner Heimat entfernt. Da wurde früher Uran abgebaut. Und dieses Uran Reste, diese Schlacke, wurde vorzugsweise auf Aschebahnen, Laufbahnen, auf Sportplätzen und auch auf Hundeplätzen, wo die Hunde trainiert werden, abgelagert. Aha. Und ich hatte ein Homöopathikum in meiner Apotheke, das hieß Strontium D200. Und in der Hilflosigkeit, dass ich nun der fünfte, sechste Tierarzt war, der diese Hunde vorgestellt bekommen hat, und wusste, wo die herkommen, habe ich den Strontium gegeben als Globuli in einer hohen Potenz. Und daraufhin wurde der Hund gesund und vor allen Dingen die Zusatzmedikamente, die er schon immer hatte, Hautcremes, Hautsprays und so weiter, die wirkten auf einmal. Mhm. Also war diese Blockade durch das Strontium, durch das Homöopathikum gelöscht. Das hat sich natürlich auf diesen Hundeplatz herumgesprochen und dann kamen noch zwei weitere Hunde im Laufe von einem halben Jahr und da habe ich gleich zum Strontium gegriffen und zack, zack, war es geheilt. Also solche Erlebnisse hat man wirklich selten in seiner Praxis.
Und hat praktisch das homöopathische Medikament den Reiz gesetzt, dass die sich plötzlich selber wieder heilen konnten?
Das quasi hat die Blockade gelöscht, weil man muss sagen, es waren kurzhaarige Hunde. Und die waren viel auf dem Platz. Also mehr, als was man mal über eine Aschebahn rennt, wenn man zum Joggen geht oder so. Die haben sich dort aufgehalten. Und da hat das natürlich extrem gewirkt.
Ist dein Eindruck, dass Homöopathie bei Tieren gut wirkt?
Ja.
Generell?
Ja, es wirkt. Es ist immer eine Frage der Akzeptanz des Tieres generell bei allen Tieren, was sie mit sich machen lassen. Mhm. Alles, was zwangsweise passiert bei Tieren, macht den Stress. Auch schon der Gang zum Tierarzt und in das Wartezimmer, wo andere Tiere sind, ist für die Tiere Stress. Drum sollte man ganz genau überlegen, was man macht und wann man wohin geht. Und wenn ein Hund besonders sensibel ist, dann soll man den erstmal vor der Tür oder im Auto lassen und dann nur reinführen, wenn er dran ist. Das ist eine ganz wichtige Sache bei Tieren und noch mehr als bei Menschen, dieses Vertrauensverhältnis als Tierarzt zu schaffen. Weil es ist ja furchtbar schlimm für die Tiere, wenn die diese Gerüche alle aufnehmen, von dieser Konzentration von Tieren und von den fremden Tierarzt, von Medikamenten und so weiter. Mhm. Und darum ist es ganz wichtig, sich Zeit zu nehmen, das Vertrauensverhältnis zum Tier aufzubauen und dann die Behandlung möglichst schmerzfrei zu gestalten. Und da ist die Homöopathie natürlich ganz gut, weil man dann mit Globuli hauptsächlich arbeitet. Ja. Denn die Tropfen sind oft unangenehm schmeckend. Also mit alkoholischen Lösungen und das mögen die Tiere nicht. Nee.
Und Globuli ist ja ein Zuckerkügelchen quasi.
Und
ja
die Globuli, die Zuckerkügelchen, die verabreicht man natürlich am besten in die Lefzen oder auf die Zunge. Mhm. Es gibt natürlich immer wieder Tiere, die pulen die überall wieder raus. Aber dann haben sie die Globuli abgeleckt und darauf kommt es an.
Mhm. Super. An was erinnerst du dich noch? Was gab es für andere Fälle, vielleicht auch mit anderen Tieren? Hast du mal Pferde behandelt? Mal was mit Pferden?
Ich habe Pferde behandelt. Aber das ist nur in der ersten Hälfte meiner tierärztlichen Tätigkeit. Dann gab es ja durch verschiedene äußere Umstände eine Teilung zwischen Groß- und Kleintierpraxis bei uns. Bei der Großtierpraxis war besonders interessant die Injektion ins Ganglion Stellatum bei Pferden. Das? Mhm. Das ist ein Nervenumschaltpunkt an der Rückseite der Halswirbelsäule. Mhm. Also da kommt man bei Pferden relativ gut ran, aber mit langen Nadeln. Und das Pferd muss natürlich Stille halten.
Da sind wir jetzt im Bereich der Neuraltherapie, ne? Mhm. Und das wendet man an, was? Bei welchen Beschwerden?
Das ist eine Sympathikolyse.
Also
eine,
man stoppt praktisch den Stressnerv.
Ja, so kann man es aufdrücken. Und fördert die Heilung in diesem Viertel des Tieres. Also wir denken uns eine Linie vom Nabel nach hinten. Und den Kopf senkrecht, also die Halbseite. Mhm. Und in diesem Bereich wird dann, ich sage dann immer, umgeschaltet.
Mhm. Von Stress auf Entspannung?
Es wird entspannt. Das Tier schwitzt an dem Viertel, wenn man so sagt. Mhm. Bei Pferden ganz typisch, da kommt so ein richtiger weißer Schweiß raus. Mhm. Und alles, was auf diesem Gebiet ist, hat eine unheimlich schnelle Heilung.
Das heißt, was ist das? Je nachdem, das ist zum Beispiel
Herz. Da flutet auch jedes andere Medikament besser an und es wird besser durchblutet. Da lassen wir es mal dabei.
Das heißt, sind das Bewegungsstörungen dann auf der Seite, die du da behandelst, oder geht es eher um innere Organe?
Es geht eher um funktionelle Sachen oder auch Heilungsförderung. Aber es kommt auch darauf an, was ich dazu mache noch, und das wirkt dann besser.
Und warum behandle ich dann nicht alle Viertel, vier Viertel, und dann ist das ganze Pferd gesund?
Ja, nur das hat auch, die kann man machen. Also die zwei Hälften zumindest. Mhm. Bei den hinteren Teilen ist es etwas problematischer. Aber im Abstand, es darf nicht zwei zur gleichen Zeit sein. Gut. Weil dann gibt es doch eine Verzögerung der Funktion der Organe.
Aber geht es jetzt um Herz oder geht es jetzt um das lahmende Pferd?
Es geht weder ums Herz noch ums Lahmen, es geht zum Beispiel um Wunden in diesem Bereich.
Okay.
Mhm. Zum Beispiel auch am Widerriss, also bei der Mähne, wenn das sind öfter mal Druckstellen auch vom Reiten auch, oder auch einfache Verletzungen. Mhm. Interessant ist es bei Katzen, diese Technik bei Katzen anzuwenden, weil auch dieser Katzenschnupfen, der ja sehr schwer behandelbar ist, mit bestimmten anderen Medikamenten, die dann nicht wirken, die kann man zur Unterstützung mit so einer Blockade machen, aber dann auch wieder im Abstand von einer Stunde, sagen wir immer so, einmal die eine Seite, einmal die andere Seite.
Warum bekommt eine Katze Schnupfen?
Erkältet das ist eine Viruserkrankung.
Ja. Das ist tatsächlich wie bei uns auch ein
Virus. Das ist eine Viruserkrankung, ja.
Und die bleibt dann länger?
Ja, es gibt sehr schlimme Katzenschnupfenerkrankungen, die nicht in den Griff zu kommen sind.
Das heißt, die niesen die ganze Zeit, da laufen
die niesen
die Augen
und die laufen aus. Und es ist auch immer eine Mischinfektion. Wenn einmal eine Virusinfektion vorhanden ist, setzt sich da auch sehr oft eine bakterielle Infektion mit drauf. Ja. Und wenn ich die bakterielle Infektion mit einem Antibiotikum behandeln kann, und das dann besser wirkt durch eine Stellatumblockade zum Beispiel, dann regeneriert sich das Gewebe, die Schleimhaut auch besser und kann dann auch besser selber heilen.
Hier sind wir ja bei der Neuraltherapie, das heißt, es wird ein Betäubungsmittel eingespritzt. Ne?
Genau.
Eben jetzt in diesem Fall an das Stellatum. Also was sozusagen im Hals-Nacken-Bereich sitzt. Ja. Ne? Was braucht man da für einen Tierarzt, der das kann? Was ist das für eine Zusatzbezeichnung?
Das ist ganz schwierig, denn das ist wirklich eine Injektion, die gefährlich ist. Und die Tierärzte, die das machen, die sollten eine Ausbildung haben in biologischer Tiermedizin. Das ist eine Zusatzbezeichnung. Mhm. Das ist eine Sammelbezeichnung von verschiedenen Therapien, ähnlich wie die Zusatzbezeichnung Naturheilverfahren, die viele Ärzte haben. Und da kann man sich die verschiedensten Therapien als Haupt- oder Nebenfächer heraussuchen. Da ist die Homotoxikologie dabei, die Phytotherapie, die Neuraltherapie und auch zytoplasmatische und Magnetfeldtherapie, alles, was es da so alternativ gibt. Und mein Spezialgebiet war halt die Neuraltherapie. Und das können nur Tierärzte machen.
Das heißt, auf dem Schild steht?
Biologische Tiermedizin.
Biologische Tiermedizin.
Es gibt noch weitere Zusatzbezeichnungen in dieser Richtung in Deutschland. Das ist die Homöopathie, die Tierhomöopathie und die Akupunktur.
Das sind also quasi nochmal alles extra Fächer für Tierärzte, die dann belegen müssen können. Und der Vorteil als Tierarzt ist, man hat dann natürlich viele mehr Möglichkeiten, um die Tiere zu behandeln, ne? Was ja dann vielen zugutekommt. An welche Erfolge erinnerst du dich noch, die dich besonders beeindruckt haben?
Vielleicht so einen häufigen Fall, wo die Neuraltherapie auch eine wichtige Therapie war, das ist die Dackellähme.
Oh.
Wir wissen ja, dass die Dackel ein bisschen länger sind. Und von der ganzen Statik her, die Beinchen, die krummen Beinchen, die lange Wirbelsäule nicht so richtig tragen können, vor allen Dingen, wenn die Dackel so dick sind. Dann hängen die in der Mitte durch und diese Dackellähme, die ist ganz furchtbar, dass dann das hintere Teil des Dackels gelähmt. Und das Furchtbarste ist, wenn die dann mit so kleinen Wägelchen umgeschnallt bekommen und mit den Vorderbeinen rennen und hinten zwei Räder haben. In den Anfängen der Dackellähme gibt es eine Therapie an die Wirbelsäule mit Procain oder auch Lidocain.
Also diesen
Betäubungsmitteln. Und dadurch strafft sich das Gewebe mehr und es ist im Prinzip ein Bandscheibenvorfall beim Dackel. Aber der kann dadurch ganz gut in den Anfangsstadien behandelt werden.
Und wie oft muss ich da kommen, wenn ich einen Dackel habe, der da ziemlich betroffen ist?
Ganz unterschiedlich. Manche Dackel, die können dann nach einem Behandlung wieder gut laufen. Die kommen dann vielleicht nach einem halben Jahr wieder und sagt der Besitzer, es geht wieder los, dann wird er wieder behandelt. Manche brauchen 2-3 Behandlungen, ehe es überhaupt ein bisschen tickt. Und dann
das kommt ist ja alles überschaubar. Ne?
Das ist überschaubar.
Und für etwas, wo man ja sonst gar nicht viel Möglichkeiten hat.
Ja.
Und dann am Ende vielleicht seinen Hund auch einschläfern muss und sich deswegen dann wahrscheinlich auch für die Räder entscheidet.
Es gibt noch die Möglichkeit, dass man den so, wir haben früher immer gesagt, ein langes Handtuch um den Bauch legt und damit spazieren geht, damit die Wirbelsäule entlastet wird. Oder auch so ein Geschirr, wo man die Wirbelsäule dann halt hochhält. Das geht auch als, wenn man so will, physiotherapeutische Maßnahmen.
Aha, dann trägt man quasi seinen Dackel spazieren.
Es gibt auch sehr gute Tierphysiotherapeuten. Das machen aber auch die Tierärzte, das machen manchmal auch andere. Das ist eine sehr gute Sache. Die haben dann solche Becken, wo die Tiere eben schwimmen können.
Ja, gibt es ja sogar für Pferde.
Ja, das ist eine feine Sache. Habe ich leider nie gemacht. Da hatte ich die Möglichkeiten nicht. Aber ich kenne Kollegen, die das sehr, sehr erfolgreich machen.
Toll. Super. Gibt es noch was zu... Ich glaube, ich habe mal gehört, dass du erzählt hast, du hast mal eine Schlange behandelt.
Ach ja, die Reptilien, die kommen auch öfter mal vor. Es gibt ja auch Reptilienhalter. Da hatte ich das Glück gehabt, in meinem Studium sehr viele Zootierärzte zu kennen, die ich dann um Rat fragen durfte. Und da habe ich dann auch den Mut gehabt, Schildkrötenschlangen und so weiter zu behandeln. Warane.
Du hast mal einer Schlange gegen Verstopfung geholfen.
Ja. Bei der Schlange ist es halt so, dass sie einen sehr, sehr langsamen Stoffwechsel und auch eine sehr langsame Verdauung haben. Also die fressen alle paar Wochen nur und dann kacken die auch bloß alle paar Wochen. Und das ist ein sehr langwieriger Prozess. Gut dabei ist, dass sie auch die Medikamente, die sie bekommen, ganz langsam verstoffwechseln und aus jedem Medikament dadurch ein Depot machen.
Ja, ja, das hält dann Wochen.
Das hält dann Wochen oder therapiert Wochen, wirkt Wochen auf das Organ ein. Ja, und auf Anraten meines guten Freundes, der Zootierarzt in Leipzig war, habe ich dann so eine Schlange halt, die Verstopfung hatten. Erst hatte sie eine Lungenentzündung. Und da wurde ein Antibiotikum gespritzt, was natürlich 14 Tage gewirkt hat.
Und wo spritzt man das hin bei der Schlange? Ich meine, die sieht ja vorne bis hinten relativ gleich
aus. Also
wir
müssen uns bei den Tieren immer vorstellen, die dann für uns so ganz simpel aussehen und einfach Schläuche darstellen oder auch Kullern oder so. Die haben die gleichen Organe, die haben die gleichen Muskeln. Die einen sind ein bisschen rudimentär und die anderen ein bisschen mehr ausgebildet.
Ja, und anders angeordnet.
Aber wenn Sie ein Tier in Knete darstellen und eine Wirbelsäule und kneten das so lange, bis es eine Schlange wird, dann haben Sie die Organe in der gleichen Form.
Ah ja, okay.
Und so haben die Schlangen natürlich auch eine Rückenmuskulatur, wo man gut intramuskulär spritzen kann.
Okay. Und nach dem Antibiotikum hatte die dann quasi die Verstopfung. Und
genau.
Wie behandelt man dann eine Verstopfung bei Schlangen?
Und da gibt es sogenannte Sonden, die man bei Großtieren einsetzt oder auch bei kleineren Großtieren, also Fohlen und so weiter. Ne? Wie ein Schlauch. Es ist ungefähr wie ein Gartenschlauch. Der aber nicht, der ist dann abgerundet. Vielleicht kennt jemand einen Katheter, der abgerundet ist und seitlich Löcher hat. Und mit so einem und einer Klistierkanne wurde dann in den Schlangenmaul dieser Schlauch eingeführt und eine Klistierkanne mit warmem Wasser und einem Gleitmittel eingeführt. Und ja, das hat geholfen. Ich hätte mir das nie getraut, wenn nicht der Zootierarzt mir das geraten hätte. Ja. Und das hat wunderbar geholfen.
Mhm. Hast du noch ein Best-of, wo du sagst, da bin ich so froh, dass ich dieses Tier retten konnte? Das hätte ich nicht gedacht.
Retten konnte, vielleicht nicht, aber lebensverlängernd. Mhm. Das hat aber wenig mit Naturheilkunde zu tun. Einfach, dass alte Tiere haben das Gleiche wie wir. Die haben nämlich Schmerzen im Bewegungsapparat. Mhm. Und den Tieren sollte man als allererstes den Schmerz nehmen.
Ja.
Und da ist oft, wenn man es merkt, die Naturheilkunde zu spät. Das sollte
weil
man
der Körper dann, sich nicht mehr selber regulieren kann. Ne?
Weil das die Regulation.
Die Naturheilkunde hat aber ja auch ihre Grenzen.
Ich habe viele Hunde, weil ich auch ein Tierheim mit betreut habe, die im Alter nicht mehr ausgehen wollten und dann auch dick wurden und so. Mhm. Oder nicht mehr gefressen haben. Die waren einfach nicht mehr lebensfroh. Und die mit einem Schmerzmittel über Jahre zu versorgen, ist manchmal ein bisschen kostenintensiv, wenn es große Hunde sind. Ja. Aber die sind echt Lebensfreude schaffend und lebensverlängernd dadurch. Mhm.
Ist das ein Problem oder kriegt man die beim Tierarzt?
Die kriegt man bei jedem Tierarzt. Also das ist überhaupt kein Problem. Mhm. Es ist halt ein finanzieller Aspekt. Je nach Größe des Tieres braucht man mehr davon und ist dann teurer.
Du hattest ja am Anfang gesagt, dass eigentlich Tiere die gleichen Medikamente bekommen wie wir. Das hat mich ein bisschen erstaunt, weil die haben immer ganz andere Namen. Und man kann zum Beispiel, ich kann als Humanmediziner nicht Tiermedikamente kaufen, einfach in der Apotheke. Ja, ich kann aber, alles andere, ein bisschen aber zu der Drogen, aber das nicht. Ja? Und dann würde man sich ja jetzt überlegen, ach, dann gebe ich doch meinem Hund ein bisschen was von meinem Diclofenac ab oder von meinem Ibuprofen, weil ich habe das ja sowieso und das ist ja auch nicht so teuer. Würde das gehen?
Das geht. Der Tierarzt hat eine Genehmigung, alle Medikamente auch vom Humanmedizin zu kaufen. Und der Tierarzt hat ein Dispensierrecht. Der Tierarzt kann auch die Medikamente so ein bisschen teilen, was die Apotheke nicht darf. Die darf nicht in große Packungen in kleine teilen.
Aha. Das heißt, man muss aber genau wissen, wie die Dosierung ist.
Für das ist Tier, auch der Grund, warum es eigentlich nicht sinnvoll ist, dem Tier ein Rezept für eine Apotheke zu geben. Zumal die Apotheker ja auch eine Kontrollfunktion haben. Ist das jetzt für den Patienten zu viel oder passen die Medikamente nicht zusammen? Das ist ja auch die Aufgabe des Apothekers. Der ist ja nicht nur Verkäufer. Mhm. Und bei den Tieren sind in der Regel die Apotheker ja nicht ausgebildet. Darum sollte man dort nicht unbedingt jedes Medikament kaufen. Und darum verordnen die Tierärzte auch keine humanmedizinischen Medikamente. Mhm. Wenn mal Not an Mann ist, kann man natürlich das Diclofenac auch mal dem Hund geben.
Aber also das ist jetzt daraus, nicht das mal mit dem Tierarzt zu besprechen. Vögel. Sind eigentlich Vögel noch in Mode? Haben viele Menschen noch Vögel? Ist das dein Eindruck oder hat das ein bisschen nachgelassen?
Ja. Ach, das schwankt immer ein bisschen. Man hat so lange einen Wellensittich, wenn man kleine Kinder hat und dann braucht man immer, weiß man nicht wohin. Aber es gibt wirklich auch viele, die sich Vögel halten, was nicht so schön ist, dass viele exotische Vögel gehalten werden. Im Prinzip sind es alle exotisch, auch unser Wellensittich. Aber die sind über viele Generationen halt immer wieder nur gezüchtet worden. Und darum kann man das denen auch in größerem Maße zumuten, dann in einer Wohnung zu sein. Bei den Vögeln gibt es oft so Milben um den Schnabel. Mhm. Und die sind ganz einfach zu behandeln mit Paraffinöl. Und das kann auch jeder in der Apotheke sich kaufen.
Ja.
Das wird mit einem Wattetupfi da drauf getupft und dann ersticken praktisch die Milben. Das ist ganz einfach. Aber es gibt auch andere Erkrankungen. Ich hatte zum Beispiel mal einen Vogel mit einer Epilepsie. Der ist dann umgefallen. Sogar dann in meinen 40 Jahren hat sich das sogar zweimal wiederholt. Und da habe ich mir gewagt, auch eine Neuraltherapie, eine Spritze in einen Akupunkturpunkt zu machen.
Ja.
Und nehme ich auf den Kopf. Und es hat tatsächlich geholfen.
Also der war lange dann beschwerdefrei?
Der war lange beschwerdefrei. Mhm. Denn das sind ja solche, ich sage mal, Kurzschlüsse im Gehirn. Mhm. Und das hat durch die Schädeldecke, gab es da eine Diffusion, dass es da eine Heilung gab. Also nicht so einfach zu verstehen, war halt ein Versuch.
Und der hat funktioniert?
Der hat funktioniert.
Das ist doch super.
Ja.
Klasse. Ja. Hast du noch einen Tipp für uns? Wie steht es zum Beispiel mit Akupunktur?
Die Akupunktur. Mhm. Bei Tieren, es gibt ausgebildete Akupunkteure für Ohrakupunktur. Mhm. Und das ist eine ganz feine Sache, wenn man an dem Tier sonst nicht gut rankommt.
Da braucht man aber ein Tier mit Ohren, ne? Also keine Fische.
Ja, also die Fische sind sowieso schwer therapierbar. Mhm. Aber das ist ein... Es gibt Ohrkarten und manche Tierärzte machen das sehr, sehr gut. Die Ohrkarten sind die Punkte der Ohrform angepasst. Mhm. Sehr schön ist es auch, dass es keine kopierten Hunde mehr gibt. Da kann man das viel besser...
Ja, mit dem man nicht mal die Ohren abgeschnitten hat, gell?
Da so kann man das viel besser dann therapieren übers Ohr. Aha. Und wenn man an die schmerzhaften Stellen nicht so richtig rankommt mit vielen Spritzen und so weiter, dann kann man doch mal am Ohr probieren. Da wird aber nicht genadelt. Da werden Quaddeln gesetzt, die etwas reizend sind, mit verschiedenen reizenden Medikamenten. Nadeln sind immer sehr schwierig beim Tier. Erstens sieht man oft bei langhaarigen Tieren die Nadeln nicht. Und dann schlackern die mit dem Ohren oder mit der Pfote. Oder mit der Pfote. Oder lecken dann auch von den Pfoten, wo sie die Akupunkturnadeln haben oder verletzen sich dran. Also das ist nicht so die optimale Variante. Aber am Körper die Akupunktur ja, aber am Ohr reizende Medikamente.
Also wenn man jetzt sozusagen reizende Medikamente in die Ohren quaddelt von den Tieren, bei welchen Erkrankungen ist denn deine Erfahrung, hilft das besonders gut?
Es ist weniger die Erkrankung, sondern mehr die Therapien, die man im Körper nicht machen kann.
Das heißt, es ist aber egal, ob der Hund jetzt lahmt oder ob der Hautprobleme hat oder so. Es ist dann eine Entscheidung, dass man sagt, okay, man stärkt dessen Energie durch diese Reizung am Ohr.
Es ist in meisten Fällen Bewegungsapparat.
Ah ja.
Ne? Die Punkte des Bewegungsapparates und auch gewisse beruhigende Punkte kann man damit massieren oder sich vom Tierarzt eigentlich sagen lassen, welche man massieren muss, zum Beispiel bei Angst und Stress. Mhm. Und da wären wir noch bei einem anderen Punkt, nämlich den Bachblüten.
Ah ja.
Die Bachblüten sind bei Tieren sehr wirksam. Wir haben eine Kollegin, die ein sehr, sehr gutes Buch darüber geschrieben hat. Das kann man sich auch als Laie mal zur Gemüte führen. Das heißt Bachblütentherapie beim Tier. Mhm. Da gibt es auch sehr schöne Bachblütenmischungen, die man sich auch selber herstellen kann, aber auch bei vielen Tierärzten kaufen kann. Zum Beispiel bei den Angst vor Gewitter oder Silvester.
Mhm. Und was hilft da in der Regel? Das ist abhängig vom Tier, ne?
Nee, nicht unbedingt. Das ist eine Mischung, die wird industriell hergestellt. Und die Rescue natürlich immer. Das weiß ja jeder. Das hat jeder, der naturheilkundlich auf der Schiene ist. Der hat ja ein Rescue, dann einstecken für sich selber, das kann man auch dem Tier geben. Nur ist es auch wieder so, dass diese Medikamente alkoholisch gelöst sind und manche nicht wollen. Mhm. Da gibt es noch einen Tipp, es gibt Hunde und Katzen, die lieben Sahne, Leberwurst, Käse oder Nutella. Mhm. Und die Kügelchen, die sollen ja gelutscht werden, darum soll das geleckt werden. Aha. Und auf dem Tellerchen irgendein dieser Sachen und die Globuli drauf, dann wird es geleckt.
Sag mal, ich dachte immer, Schokolade bringt Hunde um.
Nein, bringt es nicht um, aber es ist nicht gut.
Dann nehmen wir mal lieber die Leberwurst.
Ja, aber wenn das so ein Schokoladen-Janky ist, gibt es ja bei Hunden, so ein bisschen auf den Teller geschmiert, bringt den nicht um.
Genau, und dann wirkt dafür dann die Homöopathie.
Ja, super. Und die Bachblüten. Wir haben Globuli-Mischungen direkt für verschiedene Indikationen. Mhm. Da gibt's welche bei Lernschwäche, da gibt's bei Verlust und Trauer. Das ist auch ganz wichtig, bei Verlust und Trauer, wenn das Partnertier stirbt.
Ja.
Dann kann man Bachblüten bei Verlust und Trauer geben. Mhm. Und oder auch bei Angst und Schrecken. Das ist dann halt die Silvesterdosis.
Gut, super. Vielen Dank, Christiane Wander, für all diese tollen Tipps. Das war eine besondere Folge quasi, mal Naturheilkunde für Tiere. Fand ich sehr spannend, denn die Tiere sind uns ja so wichtig wie unsere Kinder quasi oft oder Partner. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn doch gern weiter oder bewertet ihn mit 5 Sternen oder einer kleinen Rezension, da würde ich mich sehr freuen. Weitere Infos zu mir und auch den Büchern findet ihr auf www.franziska-rubin.de. Alle Links und Infos gibt es auch nochmal in den Shownotes. Und wir beide sagen jetzt tschüss, macht's gut und happy kids und happy animals. Ciao, ciao.
Ich kann mich dem nur anschließen und probieren Sie es mal aus.